Ja, die Serie kenne ich auch noch sehr gut. Die Camper hieß sie, glaube ich. Ja. Das lässt sich definitiv vermeiden. Ich glaube, das ist das Bild, was viele irgendwie im Kopf haben, wenn sie noch nie campen waren. Aber da kann man auch ganz schöne andere Wege finden. Ganz einsam in der Natur, ganz alleine auf einem Stellplatz oder zumindest sehr schön idyllisch gelegen, ohne Adiletten und Dosenbier.
Die meisten Menschen machen das zumindest mal im Urlaub. Allerdings sind die Pauschalreisen in den letzten Jahren sehr teuer geworden. Geht's mit Camping billiger und ist genauso schön? Zumindest die Reisestatistik des Jahres 2025 sagt, Camping ist der Trend. Immer noch. Begonnen hat es während der Covid-Zeiten von wegen frische Luft. Und im letzten Jahr bescherte die deutsche Reisestatistik den Campern immerhin eine Wachstumsrate von 4,2%. Ich bin jetzt nun eher der Camping-Skeptiker, Erfahrung gering. Immerhin einmal 4 Wochen Portugal mit Zelt, allerdings vor rund 40 Jahren. Und ein USA-Trip mit einem Riesenwohnmobil vor etwa 15 Jahren. Vom Hocker gerissen hat es mich nicht und der Wohnmobiltrip war wahnsinnig teuer. Miete plus durchschnittlich nochmal 40, 50 Dollar pro Nacht für einen Stellplatz. In den Zeiten gab es Motelzimmer noch für 60 bis 80 Dollar. Boom gegen eigene Erfahrung. Wir müssen reden und das tue ich jetzt mit zwei Frauen vom Fach. Deutsches Reiseradios Podcast mit Rüdiger Edelmann sowie Caro und Ina oder formvollendet Caroline Turk und Ina Bose von Campcom. Ich hoffe, ihr seid angetreten, mich zu überzeugen. Hallo, ihr beiden.
Hallo, schön, dass wir da sind.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
Meine Zelterfahrung in Portugal war idyllisch und wundervoll auf der einen Seite, aber da war auch der Campingplatz auf der Halbinsel bei Aveiro mit einem unterirdischen Sanitärbereich oder ein Gewitter mit Starkwind in Praia de Salema an der Algarve, nasses Zelt, weggeflogene Heringe. Wir im Zelt, denn jemand musste das Ding ja festhalten, ist heute alles ganz anders. Wie sieht denn Camping heute aus?
Ja, ich würde mal sagen, Camping ist genauso vielfältig wie Hotelurlaub, weil da geht die Spannbreite auch von bis. Also ganz minimalistisch, ganz einfach, auch mit Zelt und Isomatte oder auch schon sehr viel luxuriöser mit eigenem WC und eigener Sauna. Also wie gesagt, da ist alles möglich und da hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren. Und deswegen kann man da jetzt nicht sagen, so sieht Camping aus, weil es gibt eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann.
Es gibt alles ganz vielfältig. Ina, sind denn die Leute, die campen heute, auch sehr vielfältig und vielleicht auch anders drauf als vor 40 Jahren?
Ich weiß jetzt nicht, wie das vor 40 Jahren war. Da war ich 3 und war selbst noch nicht campen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Camper früher ein bisschen anders drauf waren. Und Camping ist ja auch einfach zu so einem kleinen Trend geworden. Und ich glaube, heute campt einfach jeder. Früher war das vielleicht eher so ein bisschen so eine Schiene, aber heute campt von bis.
Ja. Ja, man muss vielleicht einfach auch noch anmerken, wo vielleicht mein Fremdeln mit Camping herkommt, weil so Camping mit 3000 Stellplätzen, davon die Hälfte Dauercamper, da muss ich immer so ein bisschen an die RTL-Serie von vor Jahren denken und ich dachte mir immer, das müsste es doch nicht sein. Lässt sich das denn tatsächlich vermeiden, wenn man das heute machen will?
Ja, die Serie kenne ich auch noch sehr gut. Die Camper hieß sie, glaube ich. Das lässt sich definitiv vermeiden. Ich glaube, das ist das Bild, was viele irgendwie im Kopf haben, wenn sie noch nie campen waren. Aber da kann man auch ganz schöne andere Wege finden. Ganz einsam in der Natur, ganz alleine auf einem Stellplatz oder zumindest sehr schön idyllisch gelegen, ohne Adiletten und Dosenbier.
Gut, aber ihr seid ja jetzt nun auch Fachfrauen und ich denke da an einen Leitsatz von eurer Homepage, den ich gelesen habe. Naturnahes Reisen war noch nie so beliebt und vielfältig wie jetzt. Unsere Mission, wir begeistern und inspirieren Menschen für all die kreativen Ideen und Angebote, die es auf dem Markt gibt. So, und ich lehne mich jetzt zurück und sage, okay, jetzt begeistert mich mal.
Also du scheinst nicht ganz so leicht zu begeistern zu sein, also zumindest nicht fürs Camping, aber wir versuchen es mal. Also wie Caro gerade schon gesagt hat, es gibt halt einfach wirklich von bis und du musst nicht mehr unbedingt mit Isomatte im Zelt und wegschwimmen. Das haben wir natürlich auch alle irgendwie mal durchgemacht, aber es geht halt heute auch doch wesentlich luxuriöser. Man muss ja auch nicht nur mit einem Zelt campen. Du kannst ja auch mit einem Camper, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, dass du in den USA Erfahrung hast, das gibt es ja auch. Ne? Also das ist, und es gibt eben wirklich schöne Plätze mitten in der Natur, ganz weit weg von anderen Menschen. In Deutschland, in Dänemark haben wir tolle Kunden, die das anbieten, in Italien. Und also das ist, da sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, wie sage ich jetzt formvollendet schön, meine Damen und Herren, Sie hörten gerade ein PR-Thema zum Thema Campen. Obwohl die Schlagzeile ja eigentlich bei euch nur halb stimmt oder natürlich doch irgendwie stimmt, denn eigentlich seid ihr ja eine Agentur für naturnahes Reisen. Das ist ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Camping, obwohl natürlich vieles draußen spielt. Welche Kunden habt ihr und wie unterscheiden die sich von der Masse beispielsweise der Plätze, die ja ebenfalls nicht alle schlecht sind, ne?
Ja, wir haben ein Kundenspektrum, was sich zum Teil sehr ähnelt, aber gleichzeitig auch sehr unterschiedlich ist. Viel naturnah natürlich, hast du ja schon gesagt, aber auch davon bis, von ganz minimalistisch bis auch zu luxuriös. Also wir haben Kunden in Dänemark, da kostet eine Nacht in einer Glamping-Jurte schon mal so knapp 400 Euro. Das würde man vielleicht nicht erwarten, wenn man an das Thema Camping-Glamping denkt. Da sind die Grenzen sehr fließend. Sie ähneln sich, weil sie alle irgendwie in Bezug haben zur Natur und deswegen können wir auch sehr gut Synergien nutzen, aber sie sind doch auch sehr unterschiedlich.
Ja. Also Camping ist ja irgendwo so ein gutes Stichwort dafür, wo man dann sagen kann, das ist jetzt für die Möchtegern-Camper, die es aber dann trotzdem gerne edel haben und am besten die eigene Toilette im fest verbauten Haus und am besten noch eine Dusche und ja, und dann hat das eigentlich jetzt vergleichsweise schon wenig mit Camping zu tun. Das ist ja, wenn man es richtig aufzieht, und ich kann mir vorstellen, bei dem Beispiel Dänemark, das ist dann ja fast schon sowas wie fast ein Ferienhaus, nur dass es in der Campingumgebung oder mitten in der Natur irgendwo steht. Richtig?
Genau, also das ist, ne, also es gibt einmal dieses klassische Camping, aber Glamping ist dann schon wieder komplett was anderes. Also da hast du deine feste Unterkunft. Du hast, wie es Caro schon sagt, eine eigene Toilette, du hast eine Küche drin, du hast, es ist einfach alles richtig schön, wie so ein kleines Boutique-Hotelzimmer manchmal sogar schon. Und es geht preislich dann eben auch gerne auch mal nach oben, nicht immer, aber Glamping ist einfach nochmal wieder was komplett anderes als Camping.
Wobei auch da geht ja, glaube ich, auch so durchaus naturnah irgendetwas. Ich habe mal in Schweden auf der Insel Gotland so ein Surfcamp gesehen, wo halt auch wirklich Zelte sind, die fertig verbaut sind. Und da steht also ein richtiges Bett drin und man hat diverse Kommoden, wie es sieht aus wie Reisekoffer, wo man also seine Sachen reinpacken kann. Hat allerdings auch den Charme zu sagen, okay, sanitär ist irgendwo in einem Sammelbereich. Aber das war jetzt zum Beispiel so eine Sache, die hat mich durchaus sehr angemacht, weil es halt sehr heimelig war und die Leute sind alle irgendwie ganz, ganz lieb und nett miteinander umgegangen. Und das, was ja manchmal so von Campern auch garantiert wird, zu sagen, ihr habt jetzt dann, wenn es gut läuft, sowas wie eine Community. Das wird da eingelöst. Allerdings muss man dazu sagen, auch das, aber das ist vielleicht auch den nordischen Ländern geschuldet, ist es natürlich sauteuer.
Ja, also auch da wieder, ne? Also das ist klar, es gibt von bis, du kannst auch in Dänemark auch noch günstig, also wenn man Dänemark jetzt als Beispiel nimmt, auch noch günstig campen, aber natürlich geht es auch ein bisschen teurer. Aber was du jetzt gerade gesagt hast mit der Community, das ist schon so, ne? Also wenn du campst, dann ist Die meisten suchen auch so ein bisschen eine Community, Gleichgesinnte, dass du dich ein bisschen austauschen kannst, dann zeigst du, was du hast. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen und du kannst dann eben auch sagen, ich möchte jetzt wirklich gar nichts mit anderen Leuten zu tun haben, ich möchte mitten in der Natur sein. Und das, ne, gibt es halt auch.
Wissensfrage an euch beide. Was war zuerst da? Erst das Camping und dann die PR? Oder hat sich das eine wieder mit dem anderen mehr oder weniger gleichmäßig und weitestgehend zeitgleich entwickelt?
Also ich habe begonnen mit dem Camping, da war ich so 20 mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann, der hatte eben damals schon den T4 und konnte mich dann da gab es noch nicht sowas wie Vanlife, mich dafür begeistern. Das heißt, ich bin schon gut 15 Jahre gecampt, bevor ich Campcom gegründet habe. Also das war definitiv davor da. Und wir waren halt vorher in der Reise-PR und es war dann 2020, also mitten in Corona, und da kam halt dann die Idee, ja, was funktioniert denn überhaupt noch im Bereich Reise? Und dann waren wir beide irgendwie klar, Camping war halt der große Trend und es ist halt ein Thema, was uns selber begeistert, wo wir selber viel campen waren und so unterwegs waren, und dann passte das eigentlich wie die Faust aufs Auge.
Okay. War das jetzt, Caro, die Antwort für beide oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Also ich habe auch angefangen mit Campen, haben wir vorhin auch noch drüber gesprochen. Ich glaube, ich war 19 mit meinem damaligen Freund, nicht jetzt Mann, jetzt habe ich einen anderen. Das hat dann nicht so gut funktioniert mit uns beim Campen. Aber nee, also habe auch schon einfach super früh angefangen zu campen, mit Zelt und also mit dem Auto los durch Italien, durch Spanien. Und dann haben wir einfach irgendwann beschlossen, warum nicht das Hobby quasi zum Beruf machen und dafür PR machen, was wir halt selbst auch gerne mögen. Und so ist Campcom dann entstanden.
Ist natürlich auch immer eine Frage der Marktlücke, und wenn man die erkennt, dann kann man da drauf aufbauen. Aber ich merke schon, T4, T5, die Bullis haben es euch angetan. Ist das der ideale, ich sag jetzt mal Camping-Van? Ich weiß, Camper-Van ist jetzt wieder was anderes. Man sieht ja in Social Media jetzt völlig wurscht, ob Insta oder Facebook oder sonst wie, abendfüllende Stories über den Ausbau von Campern und heulende Menschen am Strand, als sie feststellen, dass der Ausbau dann doch nicht so ist, wie man ihn eigentlich gebraucht hätte. Diese Tragik des Lebens erspart ihr euch, indem ihr sagt, naja, wir fahren mit dem T4, T5 los und da ist ein bisschen was drin, aber der Rest ergibt sich.
Ich würde nicht behaupten, dass es der ideale Campingbus ist, weil er hat natürlich schon das Problem, dass nicht viel Platz ist, ne? Also es ist eher schon ein kompaktes Modell. Ich habe mittlerweile auch zwei Kinder. Es wird dann doch auch manchmal eng, aber für mich ist es einfach das ideale Fahrzeug, um es auch im Alltag nutzen zu können und dann eben damit auch loszuziehen und campen zu können. Und du findest halt überall auch einen Stellplatz, wenn du jetzt nicht immer angewiesen sein willst auf die großen Campingplätze. Und du kannst auch durch jede kleine italienische Gasse noch gut fahren. Für mich ist es das ideale Fahrzeug dafür, aber der ideale Campingbus, würde ich sagen, ist es nicht, weil da ist sicherlich auch eine Dusche und eine Toilette mal ganz schön, aber so komfortabel bin ich dann leider nicht unterwegs.
Nee, das ist ja auch eine Frage der Preise. Ich weiß ja, was Wohnmobile kosten. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wenn du dann in den USA einen mietest, bist du ja schon $3.500 alleine für 2,5 Wochen mit dem Camper unterwegs sein an Miete. Völlig. Daran lässt sich ja so ein bisschen hochrechnen, wie viel so ein Ding, das zugegebenermaßen, wenn ich an meinen denke, 4,8 Meter hoch war und ich glaube fast 8 Meter lang. Also das war halt dann schon einfach auch ein Riesengeschoss.
Ja, also muss man schon auch sagen, also das ist eben der große Vorteil, wie Caro gerade schon gesagt hat, dass man einem das Auto auch als oder den Bus auch als Alltagsauto nutzen kann und du wirklich durch kleine Gassen irgendwie noch kommst. Und wenn man sich die Preise anguckt für diese großen Camper, also es ist schon auch eine Ansage, ne? Also das ist gut, die Immobilienpreise sind im Moment auch hoch oder steigen immer weiter, aber da kriegt man ja schon je nachdem in welcher Gegend man guckt, kriegt man schon eine kleine Wohnung dafür, wenn man sich anguckt, was einfach wirklich die richtig großen, komfortablen Camper kosten.
Aber dann brauchst du ja auch keine kleine Wohnung mehr.
Brauchst du eigentlich keine kleine Wohnung mehr, weil du dann idealerweise nur unterwegs bist. Aber ja.
Gut, also da sind wir bei den Roadtrips. So ein Roadtrip, wie ich ihn vor Jahren in den USA gemacht habe, den könnte ich mir schon vorstellen. Das hat Spaß gemacht. Manchmal war es ein bisschen nervig, wenn man gerade irgendwo angekommen war, sich installiert hatte. Und dann die bekloppte Idee aufkam, wir können doch heute Abend mal nicht kochen und vielleicht dorthin fahren, was essen gehen. Dann hieß es, den ganzen Kram, den wir gerade angeschlossen hatten, wieder einpacken und dann wieder abschnallen und dann wieder losfahren und später nachher zurückkommen und dann im Dunkeln den Strom und weiß der Himmel was alles wieder dranhängen. Das hat mich genervt. Das geht mit den Kleinen natürlich ein bisschen einfacher.
Ja, also das kann ich verstehen, dass dich das genervt hat. Das wird mich ja auch nerven. Aber ich kann nur sagen, würdest du noch öfter campen gehen? Wirst du, je routinierter wirst du und packst auch gar nicht erst alles unbedingt aus oder planst vorher vielleicht auch schon besser. Aber natürlich kann Campen auch nerven. Also ne, das ist jetzt auch, brauchen wir jetzt nicht schönreden, dass es nur alles toll ist. Aber die Vorzüge überwiegen, würde ich sagen. Also deswegen machen wir es halt auch immer wieder.
Naja, es ist ja, glaube ich, in der Tat auch so, dass man an bestimmte Dinge, wenn man jetzt mit so einem Luxusteil unterwegs ist, ja auch überhaupt nicht dran denkt. Also mir ging da so, sagen, ja, da haben wir ja eine Dusche drin und da haben wir eine Toilette drin und sonst wie. Dass die Toilette bedingt, dass du auch wahlweise einen, wie das so schön im Amerikanischen heißt, einen Greywater und einen Blackwater-Tank mit an Bord hast, den du nach Benutzung alle 2 oder 3 oder 4 Tage später ausleeren musst. Sprich, dass alles, was in die Toilette geht, muss ausgeleert werden und abgepumpt werden. Und wenn man zwischendrin mal spült oder sich die Hände wäscht, das läuft auch in den Tank rein und das muss auch wieder entsorgt werden. Und man kann das ja auch, selbst wenn man irgendwo mitten im Wald steht, jetzt ja einfach nicht einfach auch aufmachen und rauskippen. Da gibt es halt schon eine ganze Reihe von Sachen zu bedenken. Gibt es sowas wie eine Warnliste, was man beachten sollte, wenn man also wirklich mit so einem Riesending losfährt?
Also ich glaube, da gibt es diverse How-Tos im Internet und Anleitungen. Und gerade für Camping-Anfänger gibt es da, glaube ich, relativ viel Literatur. Das ist, glaube ich, nur weil du dich da noch nicht vielleicht so mit beschäftigt hast, aber für jedes Thema gibt es da diverse Ratgeber und auch im Internet, wie gesagt, Servicelisten und Packlisten und woran ich denken muss und so. Also das Thema wird schon gut bearbeitet, sage ich mal.
Nee, ich habe auch beispielsweise bei dem ersten Trip so viel gelernt, was ich bei einem potenziellen zweiten Trip wahrscheinlich nie wieder machen müsste und würde. Und ich käme auch nicht auf die Idee, auch wenn man über den Atlantik geflogen ist, dieses zum Beispiel mit einem Koffer zu machen. Weil die Dinger, die kann man hinten rein, konnte man zwar hinten reinladen, aber man musste wirklich den ganzen Koffer auspacken und musste dann anschließend das in die Schränke. Und wenn die Kurve kam und der Schrank nicht hundertprozentig dicht war, flog alles irgendwie raus. Sorgt für Heiterkeit, aber man findet es dann in der Situation, glaube ich, nicht immer witzig.
Nee, also das sind so Sachen, die man einfach dann hinterher lernt. Oder wenn man sich vielleicht, bevor man so eine Reise macht als Tipp, sich vielleicht mit jemandem auch mal unterhält, der so eine Reise schon mal gemacht hat, was du sagst mit dem Koffer. Ich glaube, das haben wir alle vielleicht schon mal gemacht, ne? Den Fehler, dass man nicht eine Reisetasche mitgemacht hat, die man zusammenknüllen kann und irgendwo reinpacken kann, sondern dann halt man einen Koffer irgendwo rumfliegen hatte. Aber wie Caro auch schon sagte, es gibt so viele Tipps und Tricks, glaube ich, heutzutage im Internet. Ich glaube, die Marktlücke gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Die ist schon geschlossen, ja, die Marktlücke. Ja.
Ich sage jetzt mal, einer dieser Trends jetzt bei uns und hierzulande ist nun einfach auch Öko-Camping. Ich habe das gestern gerade im Gespräch mit anderen Touristikern beispielsweise vom Bodensee gesehen, wo die Leute in Konstanz unheimlich happy sind, dass sie alle ihre Campingplätze, die also auf dem Stadtgebiet sind, dass die alle öko-zertifiziert sind und dass das eine sehr sinnvolle Sache ist. Was haltet ihr davon? Öko muss ja, mein Eindruck, nicht vollautomatisch Mittelalter sein. Also wenn man dann sagt, ja, ist wie früher und am besten statt Toilettenpapier auch noch Blätter benutzen, sonst wie, das hat nichts mit Öko zu tun.
Nee, ganz im Gegenteil. Also gerade auch bei unseren Kunden, da ist es so, dass das Thema Öko oder auch Nachhaltigkeit, das wird so mitgelebt, aber das ist so ganz organisch. Das ist jetzt auch gar nicht so, dass man da jetzt die ganze Zeit sagt, wir sind super nachhaltig oder super öko, sondern das ist einfach irgendwie ganz logisch. Sie sind mitten in der Natur, sie leben auch davon, dass es dort schön ist und dass es halt, wie gesagt, bestimmten Standards entspricht. Öko kann auch sehr schick sein. Also wir haben wirklich auch Kunden, die sind super stylisch, was so die Community-Räume angeht oder was auch die Unterkünfte angeht, das ist überhaupt nicht irgendwie Mittelalter oder das hat eher so ein Eco hat, kann ja auch super schön sein, ne? Also auch gerade was das Equipment angeht, so die Campingstühle, da hatten wir auch mal einen ganz tollen Kunden, die waren auch sehr nachhaltig, die hatten wirklich schönes Campinggeschirr und das war auch alles sehr, sehr designorientiert.
Beim Studieren eurer Kunden bin ich ja auf, unter anderem auch auf das Clint Resort auf Mön irgendwie gestoßen, wo ich sagte, das fand ich jetzt nun faszinierend, weil das eine ungeheure Vielfältigkeit hat. Wo man sagt, das ist ein Riesengelände und da kannst du campen und dann kannst du in ein Ferienhaus ziehen und alle möglichen Sachen, die Hütte am Wasser und so. Und alles ist da bis hin, was ich faszinierend fand, zum Ladeplatz für mein E-Auto oder so. Das heißt, diese Inklusivliste, die finde ich ziemlich begeisternd. Ist das so etwas, wo man sagt, stylisch, ohne dass es jetzt gleich so der abgespreizte kleine Finger ist?
Ja, also definitiv, ne? Also das ist der abgespreizte Finger, da muss da nicht vorhanden sein.
Ja, das können die Skandinavier ja eh ganz gut, ne? Dieses unangestrengte, doch sehr designorientierte, wo man denkt, es ist alles so schön hier, aber man fühlt sich einfach nur wohl.
Ja. Deshalb fahrt ihr auch so gerne in die Ecken, ne?
Ja, genau.
Wobei, Ina, du hast ja nun noch so einen anderen Schwerpunkt, nämlich eine Insel, wo man normalerweise immer unterstellt, oh Gott, da kommen ja wieder jetzt nun sämtliche Ballermänner des Lebens im Juli und August zusammen. Und Mallorca kann ja so traumhaft schön sein. Würdest du sicherlich unterschreiben?
Ja, würde ich unterschreiben. Ich wohne seit ein paar Jahren auf der wunderschönen Sonneninsel Mallorca. Hau aber, wo du jetzt gerade Juli, August sagst, da kommen die ganzen Ballermänner da, hau ich immer ab und fahre nach Dänemark. Also man muss halt einfach nur clever planen, wann man wo ist. Aber ja, genau. Also wir haben zwei Standorte mit Campcom. Caro sitzt in Hamburg und ich habe ein Büro auf Mallorca.
Also ich merke schon, man muss flexibel bleiben. Mir fällt da gerade noch was ein. Geht Camper Van eigentlich auch inzwischen mit E-Mobilität? Also so der ID-Bus oder auch ID-Bus fürs Camping, gibt es sowas schon? Oder ist der zum Beispiel zu klein? Weil im Vergleich jetzt zu T4 und T5, der wirkt zwar bulliger, aber ist noch ein bisschen enger. Ne?
Ja. Also ganz generell muss man sagen, das Thema E-Camping ist noch nicht so weit verbreitet wie E-Fahrzeuge im normalen Straßenverkehr. Da ist noch Luft nach oben. Also da könnte man noch so die ein oder andere Marktlücke schließen, sage ich mal. Der ID.Buzz ist tatsächlich, hat VW ja auch nicht gedacht als Camper. Und es gibt auch keinen Camper-Ausbau von VW, aber es gibt so die ein oder anderen Ausbauer, die jetzt für den ID.Buzz schon was entwickelt haben. Aber auf Campingplätzen ist das echt noch eine Rarität. Es gibt jetzt auch mittlerweile vom Ford ein E-Auto und natürlich bieten die Campingplätze auch E-Ladestationen an. Aber es ist alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Von daher kann die Infrastruktur da schon noch ein bisschen ausgebaut werden.
Zahlt man eigentlich inzwischen beim Camping für einen Stellplatz? Ich nehme an, dass es da eine Bandbreite gibt, aber ich kann mich erinnern in den USA und das ist ja, wir sprachen drüber 15 Jahre her, aber auch da hat von der Preisbindung im Nationalpark habe ich mal $10 bezahlt. Da stand ich allerdings auch völlig ohne Infrastruktur und da gab es keinen Strom und gar nichts, sondern man stand halt einfach dort. Umgekehrt wird zum Abschluss von L.A. wieder Richtung San Francisco die Küste hochgefahren sind, dann bist du an einen Campingplatz, sag jetzt mal Stichwort Pismo Beach oder sonst irgendwo gekommen. Da habe ich Bauklötze gestaunt, weil $70, $80 für einen Stellplatz war kein Problem. Und da ist so der Moment, wenn man jetzt vielleicht gerade auch akuten Hass, weil der Blackwater-Tank wieder fällig war, hatte und sagt, das machst du nie wieder, weil für das gleiche Geld, wo ich jetzt dieses Auto hier abstelle, das mich ja auch Geld gekostet hat, dafür kriege ich ja schon ein Motelzimmer.
Ja, also ich meine, USA ist natürlich auch so ein extremes Beispiel, ne? Also das ist, da ist ja, also beziehungsweise vor 15 Jahren waren die Motelzimmer wirklich ja noch günstig, kann ich mich auch noch dran erinnern. Heutzutage kriegst du das auch kaum noch. Da zahlst du für ein Motel 6 oder was weiß ich, also zahlst du auch über 100, 150 Dollar. Aber es, wie du gerade schon sagst, die Bandbreite ist einfach riesig, ne? Also du kriegst von wirklich 10 Euro Plätzen, die irgendwo ganz einfach, also wo du ganz einfach im Wald stehst, bis hin zu, was zahlst du, also ist von Land zu Land auch unterschiedlich, aber wo du einfach wirklich auch ein bisschen Komfort hast, da kannst du natürlich über 100 Euro auch zahlen. Also ne, das ist ja wirklich von bis.
Ja, muss man ja auch sehen und vor allen Dingen, man ist ja auch flexibel, man muss ja jetzt nicht die ganzen Ferien 3 Wochen lang auf dem 100-Euro-Platz stehen.
Da macht es die Kombi wahrscheinlich einfach, ne? Also gerade wenn man in ein bisschen teureren Ländern unterwegs ist, was ja auch Dänemark kann ja auch ein bisschen teurer werden oder gerade bei den USA, dass man einfach so einen Mix macht aus den günstigen Plätzen in den Nationalparks zum Beispiel und dann sagt, okay, ich muss jetzt den Grauwassertank wieder leeren oder möchte vielleicht auch einfach ein bisschen Komfort haben, dann gehe ich auf einen Platz, der ein bisschen mehr kostet, ne? Also das ist einfach so eine Mischkalkulation.
Gut, da muss ich sowieso dann immer hin, weil irgendwann musst du auch mal wieder ein bisschen Wasser nachladen, ja, und alle möglichen Sachen und die Infrastruktur, die braucht es wahrscheinlich alle paar Tage irgendwann mal. Ich gehe nochmal auf die Camping-Influencer ein bisschen ein. Geht das überhaupt so, dieses ganz freie Abenteuer, dass ein Camper-Van-Influencer bei Insta einem ständig um die Ohren haut? Eigentlich noch, ja, und heute Morgen waren wir dann gleich am Strand und dann gab es ein leckeres Frühstück und dann haben wir 2 Stündchen gearbeitet und dann mussten wir wieder ins Meer und die Welt ist eigentlich unheimlich schön, nur leider haben wir nicht kalkuliert, dass wir die eine Schublade, die geht immer auf oder sonst wie. Also sind in meinen Augen manchmal so abstruse Stories. Was sagen echte Camperinnen dazu, was einem dort halt manchmal serviert wird?
Ja, also ist das natürlich auch eine eigene Welt, ne? So ein bisschen. Also und es ist auch nicht immer alles echt, muss man natürlich auch dazu sagen. Und gerade so dieses Vanlife, was Caro ja vorhin auch schon angesprochen hatte, so ein bisschen, das hat natürlich auch beim Campen ein bisschen was kaputt gemacht, ne? Also je mehr Leute mit dem Camper einfach über Wochen irgendwo stehen, desto mehr reagiert die Region, das Land und packt Schranken hin, die dann nur noch, ne, dass nur noch Autos bis 2 Meter reinfahren können oder Steine davor gelegen werden an die wirklich schönen Plätze, wo man wirklich am Meer steht. Die gibt's natürlich auch immer noch und ich kenne auch welche persönlich, die wirklich so leben, die halt einfach dieses Influencer-Vanlife-Leben führen. Aber ich glaube, das können die wenigsten. Das ist schon so eine Traumwelt ein bisschen.
Alles nur Show?
Also ich kenne jetzt persönlich nicht so viele Influencer, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich gehe natürlich selber viel campen und ich sehe ja auch, wie so Fotos entstehen, ne? Also da stehen dann ja häufig auch links und rechts dann doch noch ein paar Fahrzeuge, die werden dann aber nicht mitfotografiert, sodass es dann so aussieht, als wäre man irgendwo ganz alleine und ganz einsam irgendwo am Sandstrand. Das ist klar, es ist auch viel Show und Fake, ja.
Naja, das ist ja so ähnlich wie mit den Insta, da gab es ja mal dieses Foto von irgendeinem Strand, ich weiß nicht, ob es Thailand oder sonst wie war, mit den Insta-Boys, die also alle hinter ihren Mädels standen und das dann so eine ganze Reihe und es lagen 20 gut aussehende junge Damen irgendwo am Strand und der Insta-Boy hinten dran, also der Typ, mit dem du dann gerade unterwegs bist, hat dann die Fotos gemacht. Nur in der Reihe, wenn du das in der Totale siehst, 20 Mal nebeneinander, dann ist es irgendwie schon seltsam.
Ja, natürlich. Und dann vergeht einem auch der Spaß irgendwie daran, wenn man das halt wirklich mal sieht, wie es dann wirklich aussieht. Aber ich glaube, dass auch schon viele, die das bei Instagram sehen, also hoffe ich sehr, dass sie schon wissen, dass nicht alles, was sie da so im Internet sehen, in diesem Internet, dass das richtig, dass das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Ne?
Also. Gehen wir mal ins richtige Leben zurück. Und ich bin auch so ein Mensch, der wahnsinnig gerne in Schweden oder in Finnland oder sonst irgendwo unterwegs ist. Wie ist das dort bei den nordischen Ländern? Es gibt zum Beispiel dieses Allemansretten, also dieses Jedermannsrecht der Schweden. Aber was viele unterschätzen, dass genau dieses Recht ja auch Pflichten mit sich bringt und es nicht damit getan ist zu sagen, ich darf hier alles und ich stelle meinen Camper irgendwo hin, sondern da gehört auch die Höflichkeit dazu, um mal nachzufragen, wissen das Camper, die losfahren Richtung Norden? Sie sollten es natürlich wissen, aber wissen es auch alle?
Also ich bin auch viel in Skandinavien unterwegs, hauptsächlich Norwegen, aber auch Schweden. Und ich finde, man entwickelt schon ein Gespür dafür, ob ich jetzt da eine Nacht stehen kann oder nicht. Also natürlich auf Privatgrundstücken ist es ja auch nicht erlaubt. Aber ich sehe ja auch, ist das jetzt ein öffentliches Gebiet? Wohnen hier Leute, die ich stören könnte? Oder bin ich irgendwo ganz einsam im Fjell? Was natürlich auf jeden Fall ganz klar ist, ich darf nichts hinterlassen, keinen Müll und irgendwie alles, wie gesagt, sauber hinterlassen und da keinen Schaden anrichten. Aber ich glaube, wenn man irgendwo ganz einsam im Fjell steht in Norwegen, da stört sich keiner dran. Also man entwickelt, glaube ich, relativ schnell ein Gespür dafür, wenn man dann irgendwo auf den Lofoten ist und da stehen schon 10 Camper, dann stellt man sich nicht noch als Elfter dazu, weil das empfinde ich dann auch als ein bisschen übergriffig.
Nur noch da so als Ergänzung, das ist eben auch wie bei anderen Urlaubsarten auch. Also da gibt es auch die und die. Also eigentlich sollte man davon ausgehen, dass jeder ein gewisses Gespür hat und weiß, wo man steht und man den Platz idealerweise sauberer hinterlässt, als man ihn vorgefunden hat. Aber es gibt ja auch diejenigen, die ein Hotelzimmer total wüst hinterlassen. Die, ne, also die gibt es auch und das versteht man ja, also würde ich jetzt sagen, wir drei jetzt hier, macht das keiner. Keiner wird beim Campen das unordentlicher hinterlassen, als er es vorgefunden hat oder mit irgendwie Müll liegen lassen. Aber es gibt natürlich auch solche. Ne?
Ihr habt am Anfang erwähnt, es geht nicht nur um Camping, sondern auch um naturnahes Reisen. Folgedessen habt ihr logischerweise auch Hotels, Ferienwohnungen im Portfolio, heißt naturnah, schließt, haben wir eigentlich fast schon geklärt, einen gewissen Komfort nicht aus oder anders gesagt, Luxus und Einsamkeit, Freiraum geht nicht nur alternativ. Man kann das auch mit Naturnähe, ich denke also beispielsweise auch an das Hotel im Harz, Vacation-Geschichten anbietet und es hat so ein bisschen Pioniercharakter, aber gleichzeitig ist es halt auch wahnsinnig, ich kenne es nur von Bildern, aber wahnsinnig gemütlich und kuschelig. Und man hat sofort auch nur beim Bilderansehen das Gefühl, oh ja, das könnte mir auch gefallen.
Ja, das ist das, genau, das ist das Harz Hotel in Braunlage. Das ist auch ein Kunde von uns. Und das ist auch einfach richtig gemütlich da, ne? Also dieses in der Natur sein, also mitten in der Natur sein quasi, aber auch einfach sehr viel, was Luxus ist nicht, aber das ist ja, das ist einfach überhaupt kein Camping mehr. Das sind dann wirklich naturnahe Unterkünfte und es ist richtig gemütlich. Die haben jetzt auch noch einen neuen Spa-Bereich gebaut. Da ist ja auch so ein bisschen der Luxus, dass du halt mitten in der Natur bist und einfach eine richtig gemütliche Atmosphäre vor Ort hast.
Wobei ich mir vorstellen kann, ist ja auch der Harz, wenn man mitten in der Natur wohnen will, muss man zum Beispiel im Winter davon ausgehen, dass man bei der Anfahrt damit rechnen muss, dass da vielleicht Schnee liegt.
Ja, dieses Jahr vor allen Dingen. Also da waren die ja sehr schneesicher, der Harz. Weiß nicht, leider nicht jeden Winter so, aber klar, ich bin auch schon da irgendwie das Torfhaus hoch und hab die LKWs am Rand stehen sehen, die da halt eben nicht mehr durch den Schnee kamen. Aber das gibt's halt in Deutschland auch noch.
Zum Schluss zurück zu mir. Muss man für Camping oder, ich sag jetzt mal, Ferienleben, also das, wie die Schweden sagen, das Düger-Leben geboren sein oder lässt sich das lernen? Ich könnte es auch erweitern und sagen, bitte beide Antworten. Besteht bei mir noch Hoffnung?
Ja, also ich meine, das hängt natürlich von dir ab, aber also ich bin jetzt auch nicht als Camper geboren. Meine Eltern waren auch nie campen. Habe das auch erst im Erwachsenenleben für mich entdeckt. Von daher, ja, wieso nicht? Ne? Also wenn du flexibel bist und Lust hast auf Natur und irgendwie mal was Neues ausprobieren willst, raus aus der Komfortzone, dann könnte ich sagen, kann es dir gut gefallen.
Gut, Caro macht mir Mut. Was sagt Ina?
Ja, also bei mir ist es ähnlich wie bei Caro. Meine Eltern finden Camping wirklich richtig schlimm. Also ich bin überhaupt nicht mit Camping aufgewachsen. Wir waren immer in Ferienwohnungen eher und habe es auch erst recht spät, also was heißt recht spät, aber mit 19, 20 die Liebe dafür entdeckt. Und können wir vielleicht eine Einladung aussprechen, dass du vielleicht, Rüdiger, mit uns einfach mal zusammen campen kommst, mit den Expertinnen. Und wir lernen dir auch den Grauwassertank und den Blackwater und alles. Also, ne, such dir eine Destination aus, sag uns eine Zeit und wir geben alles, dass du Camper wirst.
Ich habe zum Schluss ein kleines Spielchen eigentlich nur, der Test zum Schluss und wir machen es vielleicht einfach immer schön umgekehrt. Ich nenne euch Alternativen und ihr entscheidet euch bitte ganz spontan. Wer will anfangen?
Okay, fängt an.
Caro fängt an. Isomatte mit Schlafsack oder Bett?
schon lieber Bett.
Lagerfeuer oder Gaskocher?
Lagerfeuer.
Fevo oder Zelt?
Zelt finde ich auch ganz charmant, ja.
Camper oder Wohnwagen?
Definitiv Camper.
Roadtrip oder Relaxurlaub?
Definitiv Roadtrip.
Campen auf der Almwiese oder am Strand?
Beides.
Design oder Improvisation?
Design finde ich schon schön auch, ja.
Gut, dann haben wir ja noch die große Frage, Hamburg oder Mallorca? Das ist ja die Frage für dich.
Das ist meine Frage, ne? Also auch beides. Also Hamburg ist die schönste Stadt in Deutschland und ja, doch. Und Mallorca ist schon auch sehr schön.
Gut, Caro kriegt jetzt die B-Frage, Braunlage oder Barcelona?
Ach, da entscheide ich mich mal für Braunlage. Der Harz, der ist im Kommen, da geht noch was.
Gut, und die letzte müsst ihr dann beide beantworten. Campcom oder Standard PA?
Ja, Campcom natürlich. Ja,
ganz klar natürlich.
Ganz lieben Dank und das mit dem Camping überlege ich mir dann mal.
Sei
Bescheid. Okay.
Danke.
Danke.
Bitte denkt an die Abos bei Spotify, Google, Apple, Amazon, Podimo oder Radio.de und natürlich auch an das Seitenabonnement. Kostet nichts und bringt euch eine Menge. So long und tschüss.